So geht Marathon richtig, haben wir in dieser Woche gelernt. Der japanische Weg. Was sich dahinter verbirgt, ist wirklich spannend. Zudem zwei besondere Gäste zu einer ganz speziellen Aktion und der ganz normale, habe ich Blödsinn gesagt, im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt.
Ja, Philipp, wir sind überwältigt von allem Möglichen, von Zeiten, von Menschen, von Ergebnissen. Du warst laufen heute, was ist los? Wie geht's dir?
Ja, Ralf, mir geht's heute ausgesprochen gut, möchte ich sagen. Also es ist heute ein wirklich voller Tag. Gefühlt reiht sich ein Termin oder Ereignis an das andere, aber es fühlt sich auch so ein bisschen nach Normalität an, weil das vergisst man ja ganz gerne, wenn man plötzlich... Ja, sagen wir mal, der Lebensalltag sich verändert, dass man eher von Physio zu Arzt zu ausprobieren rennt. Heute war mal wieder ein relativ normaler Tag, einfach morgens 12 Kilometer gelaufen, kurz nach Hause umziehen, schnell einen kleinen Snack auf dem Weg, dann Krafttraining, da haben wir auf jeden Fall auch Gas gegeben. Das werde ich wahrscheinlich morgen ein bisschen bereuen, glaube ich. Wir haben ein paar neue fancy Übungen gemacht. Wir versuchen das auch gerade immer noch ein bisschen mitzufilmen. Ich drücke einfach die Kamera, die ich mir gekauft habe, meinem Krafttrainer den Mucki in die Hand und sage, er soll mal was mitfilmen. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine zweite Folge drauf. Was kann man krafttrainingstechnisch für Läufer so machen? Und dann war ich bei Jan.
Krafttraining nicht, oder?
Ja, genau. Wie geht Krafttraining ohne Gewichte?
Ja, okay, das verstehe ich ja sogar noch.
Ja. Nee, wir hatten tatsächlich heute eine Langhantel in der Hand. Das muss man sich mal vorstellen. Und es waren sogar auf beiden Seiten war eine kleine Gewichtsscheibe drauf.
Uiuiuiui, das ist zum Balancieren. Die Dinger zum Balancieren.
Genau. Bei Jan noch hier Physio und kurz nach Hause, kurze Powernap und jetzt vorher schon ein paar Telefonate gehabt und jetzt sind wir schon da und ich freue mich. Also die letzte Woche war ja, wie wir es schon ein bisschen auch angesprochen hatten, ja jetzt nicht so toll. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich über den Berg bin. Es ist immer noch eine für meine Verhältnisse überproportional hoher Impact von medizinischem Personal notwendig aktuell, damit ich laufen kann.
Damit du aus dem Bett kommst.
Ja. Genau. Ich verbringe zu viel Zeit bei Physios und Ärzten im Vergleich zu wie sonst in den Laufschuhen. Aber das soll jetzt gar nicht schlecht klingen. Im Gegenteil, ich bin super dankbar für die ganze Unterstützung. Und da gehören ja auch sehr viel positiv Verrückte dazu. Aber ja, ich bin jetzt aktuell wieder mehr in Laufschuhen und weniger auf Rädern. Das ist ja erstmal eine ganz gute Sache.
Also wir wollen uns ja heute noch ein bisschen mit Japan und Laufen beschäftigen, weil da ein paar wirklich spannende Dinge passiert sind. Gar nicht in Richtung Olympische Spiele im Schwerpunkt, aber an dieser Stelle wollte ich dir nur mal sagen, ich weiß gar nicht, warum du da hin willst. Ja, heute wurde quasi ja beschlossen, keine ausländischen Zuschauer. Das heißt, du kannst deine Frau nicht mitnehmen, Freunde, Verwandte, was man ja gerne machen würde, was du in Rio ja gemacht hast.
Keine Reise im Anschluss
vom Land kennenzulernen. Ja. Keine Reise. Ja, dann kamen ja die Playbooks raus. Ich weiß nicht, ob du das Athleten-Playbook schon mal gelesen hast. Im Wesentlichen spielt sich der Tag folgendermaßen ab. Aufstehen, essen, zum Venue gehen, also zu deiner Spielstätte gehen, wieder zurückgehen im Hotel. Nächsten Tag dasselbe. Nichts sonst.
Attraktiv auf jeden Fall.
Wollte ich gerade sagen. Ne? Das klingt schon mal super attraktiv. Plus, wer japanische Hotels kennt, die sind sehr, sehr klein, die Zimmer dort. Ja, also selbst in gehobeneren Preisklassen sind die wirklich klein. Plus, in Japan Marathon laufen ist zwar irgendwie eine geile Nummer, weil das natürlich sehr, sehr hoch angesiedelt ist im
Ansehen.
Der Menschen von Sport, im Ansehen, in der Publikumsgunst und allem Möglichen, was dazugehört. Aber du bist ja sowieso nicht in Tokio, sondern in Sapporo.
Das kommt dazu,
wirklich ja. Wintersportort, ja. Aber selbst da ist es warm im Sommer. Ja, und zwar richtig warm.
Ja. Ich habe mir im Nachgang überlegt...
Warum willst du da überhaupt hin?
Ja, ich habe mir im Nachgang überlegt, als damals diese sozusagen der Schwenk, das war, ich glaube, das ist doch entstanden nach der WM in Doha, wo es ja wirklich nicht so schöne Szenen gab, damals, vor allem primär im Frauenrennen, meine ich. Das war vorher ja als das Männerrennen und da sind doch auch einige kollabiert, weil natürlich die Bedingungen vollkommen überraschend mitten in der Wüste doch anspruchsvoll waren, vor allem wenn man irgendwie Langzeit-Ausdauersport macht. Und ich glaube, das hat auch damals die Diskussion losgetreten. ob man in Tokio im Sommer, das wird nämlich ganz gerne unterschätzt, ich habe Tokio relativ lange schon bei mir im Handy drin, so ein bisschen als Reminder oder Motivation, aber auch um im Sommer mal zu gucken, wie ist es denn da so? Das ist unfassbar heiß und es gab auch Versuche von, ich glaube sogar dem Autor von Japan Running News, eine sehr gute Seite, um halt mit dem, sagen wir mal, japanischen Laufszene up-to-date zu sein. Es fällt mir der Name von ihm nicht ein. Ich glaube, es ist eigentlich Kanadier. Egal. Auf jeden Fall, der hat einen Selbstversuch gemacht am vermeintlichen Olympiatag 2019, also ein Jahr vorher, ist er mal 40 Kilometer, ich glaube sogar 42 Kilometer durch die Stadt gelaufen, bei, ich glaube, 36 Grad oder sowas. Und ja, der hat auch gemeint, ja, es ist schon eine Grenzerfahrung auf jeden Fall. Und daraufhin wurde das nach Sapporo verlegt. Das habe ich, also das wurde allgemein, glaube ich, sehr begrüßt. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen kritisch gesehen, denn der Temperaturunterschied, auch wenn das, weiß ich nicht, 700, 800 Kilometer weg ist.
Weiter nördlich ist, auf einer anderen Insel.
Genau. Der Temperaturunterschied war jetzt nicht so gigantisch. Also da waren es trotzdem, glaube ich, 34 Grad, meine ich, am gleichen Tag. Das ist schon wahrscheinlich spürbar. Aber was halt schade ist, ist, dass du, glaube ich, dann halt dieses, ja, wie soll ich sagen, olympische Flair in der eigentlichen Olympiastadt, das ist schon was anderes. Und ich habe auch gehört, dass das von den Japanern, okay, da muss man natürlich sagen, die Entscheidung wurde oder sollte wahrscheinlich im Sinne der Sportler getroffen werden. Aber die japanische Bevölkerung, wie du schon sagtest, die extremst Marathon-verrückt ist. Marathon ist so ein bisschen, ich glaube, so wie bei uns Fußball, kann man das vielleicht auch versuchen zu vergleichen.
Ja, die haben schon ein paar andere Sportarten, die noch höher in ihrer Gunst stehen. Aber das ist halt ein hoch angesehener, edler Sport.
Genau, das kam nicht sehr gut an bei der japanischen Bevölkerung.
Die Verrückten, die da auf der Straße rumrennen, sondern das ist wirklich so richtig als edler Sport.
Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo wahrscheinlich schon so ein bisschen die Erosion des Rückhalts vielleicht auch begonnen hat, glaube ich zumindest so ein bisschen so in der, das war natürlich alles vor den ganzen Corona-Entwicklungen, aber da gab es schon den ersten Dämpfer, wo halt viele Leute gesagt haben, die Tokioter-Bevölkerung, die sagte, wir wollen das aber halt eigentlich sehen. Und da wird ja, jetzt nicht halb Tokio nach Sapporo pendeln, glaube ich.
Nee, ganz sicher nicht. Also dass da genug Menschen trotzdem, wenn überhaupt, welche an die Strecke dürfen. Ja, das ist auch noch
jetzt nicht ausgemacht. Jetzt ja nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, sonst wäre das schon auch noch ein Massenevent. Da muss man gar nicht diskutieren, weil auch in Sapporo neben genug Menschen. So ist es nicht. Aber was man ganz kurz subtrahiert bei den reinen Grastalen ist, es ist unfassbar luftfeucht.
Okay, ja, guter Punkt. Ja?
Das heißt, 33 Grad hat es in Sevilla bei den Weltmeisterschaften auch gehabt. Ja, auch bei anderen Weltmeisterschaften war es selber in Berlin 2018. Da war es auch über 30 Grad, ja, wo du zuletzt bei einer großen Meisterschaft gelaufen bist. Genau, war warm.
Das war da, also da hast du dann irgendwann das Eis, das ist, das du unter die Mütze vielleicht noch reingemacht hast, das hat nicht lange gehalten.
Ja. Und dann muss man halt sehen, dann hast du da Geschichten von, weiß ich nicht, 50% Luftfeuchtigkeit bei 36 Grad, das macht dich einfach kaputt ohne Ende. Ja, mitten im Sommer, das reine Erlebnis ist nicht da, weil nicht Existenz in diesem Jahr, wenn es denn stattfindet. Und ich glaube, dass es stattfindet, aber eben vollkommen anders.
Ja.
Weißt du was? So ein Herbstmarathon, ne? Der ist viel geilerer da.
Klingt auch, also absolut verlockend. Also wenn das Angebot so bestehen bleiben würde, wie es ja aktuell ist, muss man ja auch sagen, man hätte die, in welcher Form das dann auch immer stattfinden wird oder in welchen Dimensionen, aber ich sag mal, dass es vielleicht ein Profirennen gibt, ist ja dann für uns wahrscheinlich auch relativ wahrscheinlich irgendwo, hätte man eine sehr große Auswahl mit Boston, London, Berlin, Chicago auch, glaube ich, oder? Eigentlich sind ja alle Majors jetzt schon verlegt worden.
Ja. Also da kannst du den Kawauchi machen, ja, auf den kommen wir ja gleich noch,
der
jedes Wochenende einen Marathon läuft. Ja, der ist am Wochenende übrigens auch gelaufen, falls du das gesehen hast oder nicht gesehen hast.
Habe ich gesehen und der wurde, ich glaube, auch am Wochenende. Es war aber nicht jetzt wegen des Marathons am Wochenende, wo er aber übrigens Bestzeit gelaufen ist, nach 5, 6 Jahren, glaube ich, noch mal.
Nee, nach einem Jahr.
Ist der letztes Jahr die 2.8 gelaufen?
Ja.
Ach krass, okay, und jetzt sind nochmal die 2.7. Aber wofür er eigentlich geehrt wurde, war den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, weil er da im Dezember allerdings schon wohl seinen 100. Marathon unter 2 Stunden 20 gelaufen ist.
Okay, komm, dann erzählen wir die Geschichte jetzt, ja. Also Yuki Kawauchi.
Nach Japan.
Ja, ein unglaublicher Typ, der übrigens in Hamburg ja schon gelaufen ist und da eine 209 gelaufen ist. 2017 war das. Damit war man 2014 in Hamburg Neunter. Ja, also das ist so ein Typ, der ganz lange so unter ferner liefen, unter dem Radar stattgefunden hat. Mhm. Der war auch bei den Weltmeisterschaften in Daegu ein paar Jahre davor, ist da 18. geworden. Also alles relativ unspektakulär, bis halt irgendwann mal bekannt geworden ist, dass der Typ sehr viele Marathonläufe bestreitet. Und dass er gleichzeitig ein Regierungsangestellter war. Ja. Das heißt, er hat eine ganz normale 40-Stunden-Woche gemacht mit einer sehr interessanten Arbeitszeit, nämlich von 12.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Also zu Deutsch, schön den ganzen Tag zerlegt, aber natürlich dafür den Morgen, respektive einen Teil des Vormittags Zeit, und den hat er zum Training genutzt. So, du hast das richtig beobachtet, ja. Der hat jetzt am Wochenende seinen 101. Marathon unter 2 Stunden 20 absolviert.
Das ist brutal.
Und der Typ hat weltweite Beachtung erlangt, als er 2018 bei Schnee, Hagel und hast du nicht gesehen, Boston gewonnen hat. Also ja, einen der größten Läufe überhaupt. Und da hat niemand anderen als Abel Kirui zerlegt hat, weil der nämlich aufgegeben hat, weil es so kalt und windig war, dass alles andere um ihn herum einfach weggegangen ist oder rausgegangen ist, weil die halt einfach fertig waren, das schön schreiben. Der mit 2:15:58 hast du dann gewonnen. Nochmal, das ist eine Gefällstrecke, wo keine Bestzeiten anerkannt werden, weil das Gefälle insgesamt zu groß ist. Wobei die Amerikaner sprechen ja gerne von Rolling Hills.
Ja, jetzt so bei Kilometer schon, 30 rum ist Heartbreak Hill.
Sich schon vorstellen, dass es nicht ganz easy ist. Ja?
Ja.
So, dieser Typ hat im Prinzip als Training jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende spätestens einen Marathon gemacht. Ja? Was hat er sonst in der Woche gemacht? Der ist sonst Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, ja, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 20 gelaufen.
Ruhig.
Also 4x20 sind 80 Kilometer. Das ist für eure Verhältnisse nada.
Eine gute Vormittagseinheit.
Genau, in 5-Minuten-Schnitt. In 5-Minuten-Schnitt. Mittwochs dann Tempo, entweder 10x1000 oder 20x400. Auch kein Zauberwerk, ja, alles in Ordnung. Und dann am Samstag entweder Trailrun und am Sonntag einen langen Tempolauf oder einen Marathon.
Marathon.
Und so kommt man dann halt auf 101 Mal unter 220. Aber nochmal, der Kollege ist seit letztem Jahr Profi und ist jetzt am Wochenende beim Lake Viva Marathon, einer der traditionsreichsten Veranstaltungen in Japan, was Männermarathons angeht, reiner Männermarathon, 2:07:27 gelaufen. Und damit war er weit, weit abgeschlagen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wirklich. Ich glaube, da waren, wie viele Leute waren da unter 2,20? Oder die,
also pass auf, ich hab mir da mal ein paar Statistiken rausgesucht, ja, weil das wirklich ein unglaublicher Marathon ist. Deshalb haben wir uns gesagt, ja, wir müssen doch mal hingucken, was da in Japan eigentlich los ist. Der Sieger ist Landesrekord gelaufen. Kenku Suzuki heißt der.
Nie gehört.
Ja, genau. 2:04:56 hatte vorher eine 208 als Bestzeit. 2:04:56, also das ist schon richtig edel. Ja. Übrigens, die Qualifikation für die Olympischen Spiele bei denen ist abgeschlossen. Das ist seit letztem Jahr durch. Also da passiert gar nichts mehr. Der wird nicht bei den Olympischen Spielen starten, egal was passiert. Bitte. Ja. So. Die nächste Marke, sagen wir mal, alles 2:08 und schneller. Wie viel, schätzt du?
Ich sag nur Japaner. 8 unter 2,8.
15 unter 2,08.
Das ist ja vollkommen.
Ja, wie viel unter 2,09? Jetzt nur Japaner.
30.
Ich helf dir. 27.
Da war ich nah dran.
Ja? Und wie viel unter 2,10?
40, okay. Aber
40 japanische Männer unter 2,10. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Und spätestens an der Stelle habe ich dann gedacht, what? Was ist denn das? Also waren gute Bedingungen, alles in Ordnung.
Das ist vor allem der Marathon
am See entlang, ja, der hat übrigens zum letzten Mal stattgefunden. Ja, nach fast 80 Jahren zum letzten
Mal. Ich wollte gerade sagen, der ist extrem traditionsreich. Der hat zum letzten Mal stattgefunden.
Ja, weil der wird jetzt fusioniert mit dem, ich glaube, Osaka-Marathon und findet nicht mehr statt. Ja, also woher kommt das, dass die Japaner eine Laufnation sind? Ja, okay, haben wir schon mal gehört, alles in Ordnung. Aber es geht ja auch darum, dass man eine Idee hat, wie man so schnell läuft und zwar, wie man in der Breite so schnell läuft. Und diese Idee haben die tatsächlich, ja, mal so als Idee 2014, ja, sind 207 Japaner unter 66 Minuten den Halbmarathon gelaufen. Mhm. 207. Ja, aber jetzt festhalten, nur College-Läufer.
Ja.
Also nur Nachwuchsläufer, nicht etwa alle, sondern nur Nachwuchsläufer. 207 in einem Jahr. Ja. Ja, was für eine crazy Zahl. So, woher kommt die ganze Geschichte? Wir haben es gesagt, das ist halt ein sehr edler Sport, der vor allen Dingen universitär, aber eben auch von großen Firmen gesponsert wird. Große es gibt sehr, sehr große Firmenteams, wo sehr viele Menschen unter professionellen Bedingungen dann später nach dem College, nach der Ausbildung unterkommen können.
Und auch, das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, nach ihrer aktiven sportlichen Karriere eine berufliche Zukunft in diesem Unternehmen finden. Ich meine, das ist ja auch der Faktor, wo man bei uns in Deutschland ja oft sagt, kann man sich Profisport leisten? Das ist mal eine Sache. Und die andere Frage ist, was machst du im Anschluss an deine professionelle Karriere, sage ich jetzt mal. Und dort ist das sehr gut gelöst natürlich, ja.
Ja, absolut. Ja. Das Ganze geht darauf zurück, dass eine Begrifflichkeit in der japanischen Sportkultur und in der japanischen Kultur eine sehr große Bedeutung hat. Das ist Dorioku. Ja, natürlich völlig falsch ausgesprochen von mir, ist ja klar. Stumpf übersetzt heißt das Ausdauer. Ja, aber das ist in Form von Beharrlichkeit, von auch Zähigkeit, ja, einfach so ein bisschen, dranbleiben. Ja.
Ja.
Nicht stumpf, sondern eben mit Vernunft.
Ja.
So, das heißt, wie funktioniert dieses japanische System aus dem College heraus und aus dem Jugendbereich heraus? Da wird tatsächlich sehr viel gearbeitet im Bereich Laufökonomie, Geschwindigkeit, eine passable Leistung auf der Bahn realisieren, damit man in der Lage ist, später halt auch entsprechende Geschwindigkeiten zu laufen.
Ja.
Aber auch Trailrunning, also ne, Crosslaufen, ne, nennen wir es mal stumpf Crosslaufen. Also das sind wesentliche Punkte. Und dann in der Zuspitzung in Richtung eines marathonorientierten Trainings, was dann tatsächlich so in diesen Halbmarathon-Szenen im College stattfindet, werden sehr große Umfänge realisiert. Sehr große. Ja, wir reden da von 200 Meilen die Woche.
Das ist ganz schwer vorstellbar. Also ich glaube,
das ist für dich ganz schwer vorstellbar, ja, aber ist
so. Da reden wir von 320 Kilometern, das ist ja brutal.
Ja, ne, 1000 Kilometer im Monat sind keine Seltenheit. 1000 Kilometer im Monat, Leute. Nicht mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto. Laufen. Ja. Aber, und das ist das Entscheidende, da findet nichts auf Qualitätslevel statt.
Mhm.
Da sind teilweise Walking- und Wanderähnliche Einheiten dabei.
Mhm.
Also bis zu 50, 60 Kilometer, die eher als Wandertempo stattfinden. Da geht es darum, so lange halt einfach den Kopf, die Beine, den Körper beieinander zu halten.
Ja. Ja,
sich zu konzentrieren, zu fokussieren. Weißt du? Einfach diese Bedingung im Kopf klar zu haben für sich, dass es jetzt stundenlang so geht. Ja. Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Ja, diesen Ansatz hat als erster in der japanischen Laufkultur ein gewisser Toshihiko Seko implementiert, der ein großes Vorbild ist und jetzt Trainer bei einem der größten professionellen Anbieter für Laufgruppen, also auch von einer großen Versicherung, glaube ich, unterstützt. Der Typ hat nicht nur viermal Fukuoka gewonnen, auch einer der traditionsreichen Marathons, sondern zweimal Boston, einmal London, einmal Chicago in den 80er Jahren. Ja, ist heute für uns jetzt gar kein Name mehr.
Ja.
Ja, aber für die ein Held, ja, ein riesiges Vorbild, der Typ. Und der hat 60 Kilometer Wanderungen, 50 Kilometer Läufe und solche Sachen gemacht. Ja, also das sind so Geschichten, die ganz, ganz typisch sind für die japanische Ausbildung.
Mhm.
Relativ wenig harte Tempoeinheiten. Gar nicht im mittleren Bereich. Ja, das findet einfach nicht statt.
Mhm.
Ja. Kawauchi ist auch so einer. Ja, also der Mann mit den Rekorden. Ich habe es ja gesagt, der trainiert halt viermal die Woche im 5-Minuten-Tempo. Überlegt das mal. Das ist ein 207-Läufer. Der trainiert im 5-Minuten-Tempo. Also jeder von euch zu Hause, der über 2:10 läuft und nicht 5 Minuten läuft, macht irgendwas falsch. Ist nicht angesprochen, Philipp.
Ja, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen lockerer machen wahrscheinlich.
Ich glaube auch. Also zumindest ist es ganz interessant, sich das halt wirklich mal tief anzuschauen.
Ja.
Ja. Worauf ich bei dem auch gestoßen bin, und deshalb bin ich vorhin beim Krafttraining draufgekommen, der Typ hat sich in seiner Zeit, als er noch halt als Regierungsbeamter da täglich seine Schicht abreißen musste, ein eigenes Kraftstudio zu Hause eingerichtet, weil er danach dann nicht mehr in den normalen Kraftstudios unterwegs sein wollte. Mhm. Und hat dreimal die Woche Krafttraining gemacht. So ganz, ganz klassische Sachen. Also jetzt nichts Spezifisches eigentlich, sondern einfach so eine Grundathletik, ja. Und das hat zum Beispiel auch der neue Rekordhalter gesagt, dass er, was Krafttraining angeht und was Speedwork, also Geschwindigkeitstraining angeht, noch sehr, sehr vorsichtig rangegangen ist an die ganze Geschichte. Ja, also wirklich sauspannende Ansätze, die dort verfolgt werden, die dort sehr systematisch verfolgt werden. Low, 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 slow, 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 viel, 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 viel. Ja. Und weißt du, was sie auch übrigens gerne machen, wo ich kaputt gehen würde vom Kopf her? Deshalb, also von mir aus.
Kommt das was wie Laufband einer, oder sowas?
Ja, ist so ähnlich. Ja.
Auf die, der Bahn wahrscheinlich.
Die laufen 40er und 30er auf einer 1-Kilometer-Runde.
Ah, ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. Also da würde ich schwöre dir, also keine 10 schaffe ich da.
Ja.
Das ist jetzt eine spezielle Sache, sagt ihr auch, ja, Weichei, Grubenlampe nicht, kann nicht rundenlaufen und so, ja, alles gut. Ja. Aber 40 Kilometer auf einer 1-Kilometer-Runde ist eine andere Hausnummer.
Ist bei mir aber ähnlich. Ja. Stadion, witzigerweise, obwohl es ja noch kleiner ist mit einer 400-Meter-Runde, habe ich weniger Probleme. Aber was auch daran liegt, dass du in einem Stadion ja meistens, also ich kenne jetzt zumindest in meinem Umfeld oder früheren Umfeld ja niemanden, der einen Dauerlauf auf der Bahn gemacht hätte, sondern da hast du immer ein Programm. Das ist ja für den Kopf dann irgendwie, du bist beschäftigt und dann vergeht die Zeit. Und so kannst du auch, wenn es sein muss, 10 mal 1000 machen und deine 20 Kilometer, was wir früher schon häufiger gemacht haben. Aber was zum Beispiel bei mir auch gar nicht gut geht, ist in Parks laufen. Also wie du schon sagtest, 1 Kilometer ist natürlich extrem, aber selbst wenn es 2, 3 Kilometer sind, da tue ich mich schwer, 15 Kilometer zu laufen einfach, weil das so, öde ist. Ich habe kein Problem, das ist jetzt ja eigentlich nicht so anders, aber ich habe weniger ein Problem, an einem Fluss 10 Kilometer raus und 10 Kilometer zurück zu rennen, als wenn ich jetzt wüsste, ich muss 20 Kilometer auf einer 2-Kilometer-Runde machen. Da kriegst du irgendwann, also ich zumindest, wird sehr, sehr zäh auf jeden Fall. Ja. Aber das ist bei den Japanern tatsächlich bekannt und
Torioku, sag ich nur.
Ne? Ja, ich habe gerade überlegt.
Das ist das, was ich mit diesem Begriff dieser Ausdauer, dieser speziellen Ausdauer meine, ja. Also das ist ein Mindset.
Ja. Ja?
Einfach eine psychische Auseinandersetzung mit Ausdauerleistung. Ja? Ich finde es unglaublich spannend, ja. Und weil ich natürlich dann auch noch wirklich detailliert wissen wollte, was machen die denn wirklich? Ja, weil wenn so viele Leute plötzlich so schnell laufen, ja, wir als wahnsinnig reflektierte und rationale Mitteleuropäer, die müssen ja alle gedopt sein. Ja, weil, ja so, ne, das sind ja so Reflexe, die man gerne hat.
Ja.
Weil natürlich auch viel zu viel Blödsinn und Unfug passiert ist in den letzten Jahren, ist ja ganz klar. Ja. Ja, deshalb will man ja mal wissen, was machen die wirklich? Ja. Mhm. Die allerwenigsten Menschen im Leistungsbereich geben ihre Trainingspläne preis. Ja?
Ja.
Aber der Lake Beaver Marathon hat den schnellsten Strava-Läufer aller Zeiten hervorgebracht. Ja? Okay. Völlig überraschend, auch ein Japaner, Yusuke Ogura. Ja? Den verlinken wir in den Shownotes, weil der Kollege auf Strava alle Trainings stehen hat.
Oh,
ja. Genau. Ja, ich habe dir ja gestern schon mal den kleinen Screenshot, weil ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir alle Trainings der letzten 2 Wochen vor dem Marathon von dem Kollegen rausgeschrieben, nebeneinander gelegt und angeguckt und dir geschickt. Ja, wahrscheinlich konntest du nicht lesen, sorry.
Doch,
viele Zahlen durcheinander gekrisselt, ne?
Ja, ja,
also erstmal auffällig, langsam laufen.
Ja, sehr viel, sehr locker
auffällig, gelaufen. Sehr viel, sehr locker gelaufen. Ja, würde man jetzt sagen, okay, Taper-Wochen. Mhm. Ja. Und dann schaut man auf die zweitletzte Woche und da ist er 175 Kilometer gelaufen.
Das ist schon noch
relativ. Ist jetzt nicht so eine richtige Taper-Woche, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ja.
Ganz sicher eine Schlüsseleinheit 10 Tage vor dem Marathon. 15 Kilometer. Darin 2x6 Kilometer Vollgas in 17:30 und in 17:50, also 2,52er Tempo.
Oh, ja. Ja,
also Schlüsseleinheit. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, Schlüsseleinheit. Ja. Danach dann wieder langsam, langsam, langsam. Übrigens am nächsten Tag, ja, weil es ja nicht so wehgetan hat, 2x6 Kilometer in 17 Minuten 30. Am nächsten Tag 34 Kilometer.
Okay.
In 4:05.
Ne? Okay, das also, ist aber dann dafür relativ gemütlich natürlich.
Das ist natürlich, lang, das ist natürlich lang, relativ gemütlich, aber lang. Ja, ja. Dann erst die regenerative Einheit. Ja, da ist man lange unterwegs, das ist der Punkt. Ja.
Ja.
Dann erst die regenerative Einheit, an dem Tag danach dann Physio und 3,5 Kilometer in 5,08. Also das ist dann wirklich nur zum Beine locker machen, klar.
Ja.
Dann aber nochmal an dem Sonntag-Montag vor dem Rennen. Sonntag-Montag vor dem Rennen. Morgens 10 Kilometer in 4,36, also Pille-Palle. Ja. Am Nachmittag 30 Kilometer in 4 Minuten. Das ist auch jetzt für euch keine große Herausforderung, ja, weil 30 Kilometer in 4 Minuten, da musst du dich nicht für umbringen. Aber es sind halt viele Kilometer. Ne? Ja. Am nächsten Morgen 11 Kilometer in 4,45. Pille-Palle. Ja. Ja. Total Pille-Palle. Aber am Nachmittag 28 Kilometer progressiv gelaufen. Ja, und zwar von 3,30 runter bis auf 3,15. Ja, sehr, sehr schön gleichmäßig, aber progressiv gelaufen.
Ja.
So, das ist ein Doppel, ja, mit 70 Kilometern an einem Sonntag und Montag vor dem Rennen. Würdest du wahrscheinlich so nicht machen.
Nee.
Ne? Danach allerdings Pille-Palle, 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 Pille-Palle. Also fast gar nichts mehr. Außer am Sonntag, Samstag, Freitag, am Donnerstag, ja, am Donnerstag vor dem Rennen rennt der 5 Kilometer in 14,16, also eine 2,50.
Das ist auch sportlich, sage ich jetzt mal.
Das ist auch sportlich, ja. Also es ist ganz spannend, ja, erstmal von dem Umfang, der da tatsächlich noch realisiert wird. Die letzte Woche hat 120 Kilometer. Das klingt natürlich jetzt nicht so viel, aber das ist ja eher das, was du vielleicht auch machen würdest dann vor so einem Marathon. 175 die Woche davor finde ich noch relativ viel.
Habe ich auch ein bisschen weniger schon.
Ja, dieser lange Block Sonntag, Montag ist wirklich spannend. Alles andere sehr, sehr, sehr langsam. Dazu muss man die Geduld haben. Dazu muss man die Gelassenheit haben, nicht schneller zu laufen.
Mhm.
Und dann am Freitag nochmal so ein Brett da, nee, Freitag ist es gar nicht, es ist der Donnerstag.
Donnerstag.
Am Donnerstag, so ein Brett da reinzuschrauben, ja, eine 5 Kilometer, da 2,50 ist jetzt nicht all out, aber ist sehr schnell.
Ist, ja, schon,
ist auf jeden Fall eine sehr intensive Belastung. Ja.
Absolut.
Ja, und dann ist der morgens um 3:45 die erste Wake-up 3 Kilometer gelaufen, wie man das so macht. Ja, und macht dann aber noch 4 Kilometer progressiv halt auch als Warm-up.
Hm.
4,40 bis 3 Minuten runter. Ne? Also boah, viermal ein, ja, bis drei. Also das hat mich auch gewundert. 1,5 Stunden vor dem Marathon. Auch spannend.
Das ist aber auch weit eigentlich weg vom.
Ja, noch, ja. Ja, ja, ne? Also da würde man auch sagen, als Vorbelastung. Aber eine Vorbelastung vom Tausender habe ich so ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen oder gehört, weil das ist ja schon eine richtige Vorbelastung. Ne?
Ja, 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 ja.
Und läuft dann 2:06:50. Weil er sonst nichts mehr vorhat an dem Sonntag.
Also scheint jetzt irgendwie auf jeden Fall nicht
die schlechteste
Vorbereitung gewesen.
Ja, aber trotzdem, Bratwurst ist nur Fünfter geworden.
Das ist brutal. Das ist irgendwie Fünfter
mit 2:06:50. Ja, in einem, da ist ein Kenianer gewesen, ja, ein Kirui, aber mit einem, also nicht Abel, sondern ein anderer Vorname und ein Läufer aus der Mongolei, der auch irgendwas in der 2:09 gelaufen ist. Alles andere Japaner.
Japaner. Ja,
und seinen ersten 50. 2:06:51, schnellster Läufer auf Strava, ja, Yusuke Ogura, schaut euch mal an, weil das ist wirklich hochspannend. Der hatte den im Dezember, ja, da bin ich nochmal zurückgegangen, weil ich auch gedacht habe, okay, was machen die denn dann da vorher, ja? Im Dezember hatte der 4 Wochen, wo wirklich low, low, low war und auch gar nicht viele Kilometer. Da ging es immer so um die 100 rum.
Mhm.
Ja, also schon spannend. Wirklich spannend.
Schick mir auf jeden Fall den Link, den werden wir in die Shownotes packen. Ich werde mir selber mal da auch nochmal ein bisschen reinschauen. Und
deshalb, Philipp, lauf langsam. Kommst ans Ziel.
Schnell geht gerade auch nicht.
Du musst auch noch nicht, später erst. Also nächste Woche Mittwoch, mal eine 14:15 rausformen.
Mach ich einfach mal eine 14:15, kein Problem.
Sehr, sehr schön. Ey, ich sitze hier noch, gut, dass wir keinen Geruchspodcast machen.
Du warst auf dem Rad.
Nee, ich war laufen.
Also was laufen? Okay, in 14:15.
Entschuldigung. Ja, 14:15 und zwar für 2,5 Kilometer. Ja, also ich hab mir jetzt mal wieder was gegönnt, ja, und zwar einen Trainingsplan inspired by Dan Loran.
Okay.
Für eine halbe Distanz, also Triathlon-Trainingsbahn. Und da wird auch völlig überraschend auch gelaufen. Das hat mich auch irritiert. Habe ich auch irritiert, ja. Aber da sind auch Laufeinheiten dabei. Und heute war halt eine Stunde langsam.
Ne? Okay, du warst echt eine Stunde jetzt auch laufen heute?
Nee, Entschuldigung bitte. Ist das ja, jetzt sowas Besonderes?
Ich war heute keine Stunde laufen. Also ich war zwar 12 Kilometer laufen, aber halt keine Stunde. Also.
Okay, sagen wir mal so, weil ich ja ein netter Mensch bin, tue ich jetzt mal so, als wärst du positiv überrascht. Ja? Und würdest denken, wie, du kannst eine Stunde laufen?
Nee, ja, aber du hast ja zuletzt, hast du gesagt, bist du nicht so viel gelaufen. Nee, auch so zum Teil wegen der Rückensache oder der Wade. Also ja. Dann ist ja eine Stunde schon lang erstmal wieder.
Ja, ja. Ich bin diese Woche schon einmal eine Stunde gelaufen. Wahnsinn, oder?
Okay, Ralf, wird da knapp heimlich am Marathon-Debüt gearbeitet, möglicherweise? Nein. Also ich kann ja vielleicht
gesagt, ich habe ganz ehrlich gesagt, was ich mache. Ja, das Einzige, was natürlich gerade nicht stattfinden kann, ich kann halt nicht schwimmen, logischerweise. Ja, wobei ich liebäugle schon damit, morgen die Freiluftsaison zu eröffnen.
Du bist wahnsinnig. Du willst draußen schwimmen.
Es ist allerdings tatsächlich ein bisschen kühler geworden in Köln. Ja, heute auch mal so ein bisschen Nieselregen. Es war zum Laufen auch mal ganz schön, ne, so im Nieselregen. Ja, Fotos findet da bei uns auf der Seite, stelle ich drauf. Da sehe ich ein bisschen schräg aus mit so Regenausrüstung. Also beim Laufen sowieso schräg. Ja. Aber morgen soll natürlich wieder sonnig sein und da könnte man dann vielleicht schon schwimmen gehen. Mal gucken.
Also, das war jetzt heute, also zum Laufen super, ne? Aber ich glaube, ich heute Morgen, als ich laufen war, um 8 hatten wir so 3-4 Grad. Jetzt haben wir, gut, okay, jetzt haben wir 14, aber das Wasser ist ja trotzdem dann noch kalt. Also,
ja. Also Wasser ist kalt, ja. Also natürlich schwimmt man mit Neo, ist ja klar.
Ja, das ist mir schon klar, aber trotzdem.
Problem ist der Kopf, ne? Du musst halt. Ist oft das Problem der Kopf, aber in dem Fall, dass der nicht zu kalt wird, muss man halt zugehen, dass man, also erstmal macht man sowieso 2 Badekappen übereinander, dann geht's schon. Viele vergessen, die dann abzutun, bevor sie den Radhelm aufsetzen und dann wird's halt schon schräg.
Ja, dann halt uns auf dem Laufenden, Ralf. Ich möchte sehen, ob du morgen schwimmen bist. Also auf Instagram oder wie auch immer. Du hast
Ich muss mal eben gucken, ob das überhaupt morgen ist. Nicht, dass ich morgen Radfahren muss, darf, so. Wie auch immer.
Du darfst auch am Samstag was dazu posten.
Ich darf am Samstag auch was machen. Ich glaube sogar, Samstag ist Koppeln. Ja, da gibt es Sachen. Nee, morgen ist tatsächlich Schwimmen. Eine Stunde. Also eine Stunde werde ich sicher nicht. Oh, Samstag ist schon wieder eine Stunde laufen. Eieieiei. Stunde laufen, aber nicht im Low-Bereich. Ja. Danach aber freundlicherweise noch ein bisschen Radfahren.
Zum Auslockern, ne? Zum
ja, Auslockern. Klar. Ja. Und am Sonntag ist ein Koppellauf. Also erst hart Radfahren, dann laufen. Oh. Ja, so geht es in der brettharten Welt.
Ne? Das war Back to reality, ne?
Absolut, ne? So, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir noch 2 Special Guests dazu holen wollen.
Nee, ja. Das war eine sehr spontane Aktion, aber ja. Schön, dass die so schnell einrichten konnten auch.
Genau, ja, die haben eine ganz besondere Aktion vor und sind Mitglieder der Run Squad Cologne. Ja, früher hieß das wahrscheinlich Lauftreff Köln. Da spuckst du gleich dein Wasser, das du gerade.
Ich war verschluckt, als ich gerade mal ein Stück Wasser getrunken habe.
Ja, aber das ist eine spannende Angelegenheit, aber das können Sie uns dann gleich alles selber erzählen. Oder musst du noch irgendwas beichten diese Woche? Hast du Blödsinn gemacht?
Nein. Aktuell fällt mir nichts ein, aber ich glaube, ich war. Mein Physio würde sagen, der Jan wahrscheinlich relativ vernünftig.
Ja, damit ist alles abgedeckt, ne? Weil unter relativ kann man alles einsortieren.
Genau.
Gut, dann holen wir doch unsere Gäste mal rein und stellen deren Aktion vor, die so ein bisschen anknüpft an unsere Folge mit Angstlaufen, wer da nochmal reinhören will, und dem eine sehr schöne Aktion obendrauf ploppt. Cologne's fastest running crew since 2015, also praktisch ein Traditionsunternehmen, die Run Squad Cologne. Herzlich willkommen, Jasmina und Florian. Run Squad Cologne, ich habe es eben schon übersetzt ins Deutsche, Lauftreff Köln. Ja. Oh, da verdienen die schon beide das Gesicht. Ja.
Was hat euch zusammengebracht, dass die Gäste sich direkt wohlfühlen, wenn sie da sind?
Genau. Was hat euch zusammengebracht? Was treibt euch an, außer schnell laufen?
Ja, ich glaube, dann fange ich mal an. Ich habe die Crew-Szene oder diese Running-Crew-Szene in Berlin kennengelernt. Ich glaube, 2013 beim Runpack Berlin. Und fand das irgendwie total schön, dass eine Gruppe sich sonst vielleicht nicht unbedingt kennender Menschen zusammenkommen, einmal die Woche und gemeinsam laufen gehen. Und als ich zurück nach Köln gezogen bin, habe ich gedacht, boah, wir brauchen hier sowas auch. Und wir hatten vorher zwar schon so eine Sonntagslaufgruppe, die sich immer mal wieder zusammengeschlossen hat von, ich glaube, so 8, 9 Leuten. Aber das war weder organisiert, noch hatten wir irgendwie einen Namen oder irgendwas. Und ich meinte dann, so, wir brauchen jetzt einen Namen, wir brauchen einen festen Treffpunkt und wir brauchen ein Logo, was ziemlich belächelt wurde von den anderen, weil die dachten, spinnt ihr hier zusammen. Und dann habe ich das aber so peu à peu durchgesetzt. Ein paar fanden die Idee auch irgendwie ganz cool. Und wir nannten uns dann das Run Squad Cologne. Ich glaube tatsächlich, dass der Name von dem, wie heißt er denn, von Niklas Bock. Ich glaube, er war sogar damals derjenige, der sich den Namen ausgedacht hat. Witzigerweise, er macht ja mittlerweile da sein eigenes Ding, was richtig geil ist. Und das Logo entstand dann und so, das waren so die Anfänge. Und da waren wir, glaube ich, zu fünf Gründer damals. Und Flo kam, glaube ich, nach einem Jahr oder so dazu, ne?
Ich glaube, 2015, da bin ich nach Köln gezogen und habe bei Facebook einfach nach Leuten gesucht, die in Köln laufen, einfach um Anschluss zu finden. Und Jasmin, hast du mir damals noch geschrieben, das weiß ich noch. Und das ist so der Anfang gewesen, seitdem echt schon 5 Jahre her, ist unfassbar. Und seitdem ist einfach dieses ganze Projekt einfach wahnsinnig gewachsen, ne? Also wir haben das echt, also es ist unglaublich, was das mittlerweile auch für Ausmaße angenommen hat. Also wir reisen mittlerweile, es geht einfach mittlerweile um viel mehr als nur um das Laufen, um Events, um Reisen zusammen, Zeit zu verbringen. Und es ist einfach mittlerweile viel mehr geworden als einfach nur ein Lauftreffen. Insofern wird es dem fast schon nicht mehr gerecht.
Ja, bitte nicht falsch verstehen. Ja, für die schlechten Witze in diesem Podcast bin ich immer nicht verantwortlich. Ja. Also es geht ja deutlich über, wir treffen uns zum Laufen hinaus, ja, weil ihr macht genau das Gegenteil von dem, was wir eben besprochen haben. Wir haben sehr lange über sehr langsam laufende japanische Spitzenmarathon-Leute gesprochen. Wenn ich das aber bei euch verfolge, ihr lauft gerne schnell, oder?
Ja, also erstmal noch ganz kurz zu der Anmerkung davor. Das war von Anfang an so geplant, dass es kein Lauftreff werden sollte, sondern ich wollte eben eine richtige Community haben und hatte von Anfang an so eine Vision, die ich umsetzen wollte. Und das Squad hat es im Nachhinein um Längen und tausendfach übertroffen. Das hätte ich mir niemals ausmalen können. Also beispielsweise, wenn wir bei einem Event sind und dann sind einfach 35 Leute, die haben dieses Logo vorne auf dem Shirt und schwingen die Fahne. Ich kriege da immer noch echt Gänsehaut und manchmal so ein ganz bisschen Pipi in den Augen. Das ist schon der Wahnsinn. Aber diese Idee, dass es mehr so eine Art großer Freundeskreis, aka Lauffamilie sein soll, das bestand von Anfang an. Und es gab damals schon Laufgruppen in Köln. Also hatte ich überlegt, wir brauchen irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, was uns abgrenzt von den anderen. Und das war, ich laufe halt selber ganz gerne Straße und schnell. Und das war dann so ein Anliegen zu sagen, na gut, dann sind wir halt die Schnellsten.
Ja, das ist auf jeden Fall ja mal ein grundsolider Ansatz, logischerweise. Lauft ihr mit Plänen oder habt ihr irgendjemanden, der Pläne schreibt oder trefft ihr euch in unterschiedlichen Leistungsgruppen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also das, was ich persönlich so mag am Run-Squad, ist, dass man eigentlich immer jemanden hat, der noch einen Tick schneller ist und der einen mit nach vorne zieht. Ich meine, das kennt ihr auch. Das ist einfach das Coole daran, auch in der Gruppe zu laufen. Es gibt natürlich auch immer welche, die vielleicht irgendwie, wie du jetzt auch, Philipp, angeschlagen sind und gerade mal ein bisschen ruhig machen müssen. Aber es gibt schon, also wir haben das eigentlich immer so gemacht, in zwei verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen zu laufen. Und wir sind mittlerweile auch so, sag ich mal, aufgestellt im Squad, dass es auch Leute gibt, die das Ganze professionell machen, also die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, an der Spore zum Beispiel. Und dann auch konkrete Pläne für uns schreiben. Ne? Also es geht dann auch um Intervalle oder um Langstrecken-Sachen und Ernährung und Leistungsanalyse. Also das haben wir mittlerweile auch schon so ein bisschen integriert.
Und dann trifft man sich über das reine Laufen hinaus und tauscht da entsprechend auch, sagen wir mal, die theoretischen Sachen aus? Oder wie macht ihr das?
Genau, also der Ankerpunkt in der Woche ist so ein bisschen unser Dienstag immer gewesen. Oder der ist jetzt gerade sowieso ein bisschen on hold, aber eigentlich immer der Dienstag, an dem wir uns treffen und zusammen laufen. Aber es ist mittlerweile wirklich viel mehr. Ne? Also jetzt im letzten Jahr, wenn ich dran denke, als man noch rausgehen konnte, haben wir immer wieder auch viel miteinander gemacht, auch Sachen, die dann gar nicht mehr mit dem Laufen zu tun hatten, aber eben auch außerhalb vom Squad, ne? Also dieses Vernetzen, von dem Jasmina gerade gesprochen hat, also sich mit Leuten austauschen, die aus ganz anderen Städten kommen, das ist eigentlich das, was es dann wirklich, ja, was es dann super spannend macht.
Wart ihr, Jasmina, schon in Berlin und habt da die Squads besucht? Da gibt es, glaube ich, mehrere, wenn ich das richtig weiß, ne?
Ja, also die Ursprungscrew da ist das Runpack Berlin, beziehungsweise die Berlin Braves. Und das Runpack Berlin kam, glaube ich, ein bisschen später. Mittlerweile gibt es ja die Craft Runners, Midnight Runners Berlin, Fierce Run Force, Berlin Bagels. Ja, das auf jeden Fall. Für mich ist es tatsächlich auch, glaube ich, einer der größten Benefits, sich international zu vernetzen, weil du einfach auf Menschen triffst, die du in deinem Leben sonst niemals begegnen würdest. Und ich persönlich habe quasi beruflich da auch sehr profitiert, ohne dass es jetzt irgendwie ja zu beruflich gemeint ist. Aber ich habe da wahnsinnig tolle Leute in Serbien kennengelernt und habe nachher unter anderem über Serbien promoviert und konnte dann wochenlang bei denen wohnen. Und hatte Leute, die ich kenne, anstatt dass ich wochenlang irgendwie alleine in meiner Wohnung oder an der Universität abhänge, hatte ich dann einfach Leute, mit denen ich meinen Tag verbracht habe. Und da sind richtig dicke, fette Freundschaften draus geworden. Das ist unbeschreiblich schön.
Ja, das ist ja eine Qualität, sagen wir mal, unserer Szene, die Philipp ja auch immer wieder beschreibt, ja, bei allen Leistungsorientierten eines Profiläufers. Aber die Begegnungen, die du in Kenia machst oder bei Wettkämpfen machst oder in Trainingslagern in St. Moritz machst, ja, wo man ja nicht sehr viel macht, außer schlafen, essen, laufen. Das ist ja das Edle, was man nachher mitnimmt, ja, weil was sind schon Bestzeiten, akademische Zahlen für ein paar Verrückte, die das einordnen können.
Absolut. Also da ist es schon so, dass es immer wieder erstaunlich ist, dass es jetzt in dem Fall dieses Jahr für mich nicht, aber ich beobachte es natürlich logischerweise über die sozialen Medien, was ja sonst wie üblich jetzt derzeit in Kenia vor sich geht, dass halt Leute, die man entweder zum Beispiel in einem Trainingslager oder natürlich sonst bei Rennen getroffen hat, und das sind dann schon überwiegend ähnliche Gesichter immer wieder, halt an den entlegensten Orten dieser Welt wieder triffst, und dann da halt der Däne mit dem Deutschen und was weiß ich, wer halt gerade da ist, egal ob ein Schweizer oder da ist man ja offen. Also letztes Jahr hatten wir auch einen Kanadier da, und das ist ja relativ simpel. Jeder weiß ja, dass man, gibt auch Ausnahmen, klar, gibt's auch ganze Trainingsgruppen, die da hinreisen, aber in der Regel sind es ja doch auch teilweise, sagen wir mal, in Anführungszeichen Einzelkämpfer, die halt irgendwo Profi sind, und dann trainierst du dort halt in sehr internationalen Trainingsgruppen auch natürlich mit den Locals vor Ort natürlich zusammen, und bei den Wettkämpfen triffst du dich sowieso, egal ob das, letztes Jahr waren es jetzt nicht so viele, aber egal ob das dann irgendwie ein nach hier Stundenlauf, du wirst dich erinnern, Ralf, nach Kristiansand, nach Norwegen verschlägt, wo du dann zu dritt mit einem Dänen und einem Norweger einen Stundenlauf auf der Bahn machst. Oder halt in Valencia, wo genau die gleichen Leute wieder sind, aus der Frank aus Holland oder Thais aus Dänemark und so weiter. Und man dann zumindest auch im Rennen versucht, sich dann natürlich gegenseitig zu unterstützen. Und klar, wir kennen uns halt auch ja sonst aus Kenia letzten Endes oder St. Moritz im Sommer. Und das ist schon auf jeden Fall ja sehr, sehr cool. Und unabhängig davon, das ist natürlich jetzt eine nicht ganz so gutes Beispiel, weil es jetzt keine klassische Run-Crew in dem Sinne ist, weil es ja natürlich auch eine Brand dahinter steht. Aber ich habe im Zuge meiner Sponsorships mit Adidas schon relativ viel mit den Adidas Runners logischerweise in Berlin gemacht, auch darüber hinaus. Und ja, da ist natürlich eine große Firma dahinter, die das pusht, letztlich auch mit der Runbase, was aber unabhängig davon finde ich trotzdem eine sehr geile Location auf jeden Fall ist, oder das Konzept, was so dahinter ist. Und man trifft dann doch auch Leute, das ist witzig, ich erinnere mich an das Shooting. Wir hatten mal so ein globales Shooting in LA 2018. Das waren einige Profisportler, aber auch ganz bewusst damals Leute, die irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das dann zustande kam, aus der Community ausgesucht wurden. Auch aus Italien und was weiß ich was. Und diese Leute, die da waren, wir waren glaube ich 8 oder so, ist auch witzig, dass man die zu bestimmten Events wieder getroffen hat. Also ich glaube, die Chiara ist, glaube ich, aus New York eigentlich, habe ich aber dann irgendwie 2 Jahre später auch beim Berlin oder im Vorfeld vom Berlin-Marathon, 2019 dann, glaube ich, getroffen, eben auch in der Runbase zufällig abends wieder, aber ungeplant. Also sie war einfach dann auch da. Ich wusste nicht, dass sie an dem Wochenende auch den Marathon läuft. Und ja, das finde ich witzig. Also finde ich auch einen sehr, sehr coolen Gedanken oder Philosophie hinter diesen Crews, dass das schon deutlich in so internationale Dimensionen geht.
Ja, das hat ja viel Urbanität logischerweise und viel Community-Gedanken in einer Gesellschaft, wo man nicht so genau weiß, ja, gehe ich jetzt in den Sportverein, nee, was soll ich denn da, ja, wer ist da und so, das klingt so ein bisschen, naja, abgestanden, wenn man ehrlich ist, ja. Also sucht man sich anders die Leute, mit denen man eine Leidenschaft teilt.
Also die Adidas Runner Idee, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja so ein bisschen von Katharina Hoffmann.
Und von Youssef, glaube ich.
Von wem?
Youssef Hamuda, glaube ich, und Kathi Hoffmann.
Nein. Ja, ja. Und Katharina Hoffmann ist ja Mitgründerin des Runpack. Also sie hat das ja quasi von Anfang an mitverfolgt und hat diese Idee der Running Shoes im Prinzip auf Adidas übertragen.
Ich glaube, mit ihrem Mann und Sven Abraham, oder?
Und Sven, genau.
Ja, Sven kenne ich auch sehr gut tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja.
Stimmt, genau.
So, jetzt haben wir alle Corona und all die Dinge, die da ja tatsächlich in diesem Squad stattfinden sollten, sind anders, sind on hold oder so individualisiert, dass man wieder alleine läuft. Dann hat man eigentlich ja jetzt die Phase, wo man denkt, so, welchen Frühjahrslauf peile ich jetzt an? Ja, fahre ich Ostern in ein reines Laufcamp oder treffe ich mich hier mit Leuten und forciere nochmal ein bisschen? Wie sieht's bei euch aus? Wie seid ihr mit den ganzen Leuten und mit der Community über die letzten Monate gekommen?
Also wir hatten im letzten Jahr oder wir haben in den letzten Jahren immer so zum Köln-Marathon ein Event auch veranstaltet, wo wir Running Crews aus der ganzen Welt eigentlich eingeladen haben. Ich weiß nicht, ob bei euch in den letzten Jahren jemand in Köln gelaufen ist. Wir standen da jedes Mal an der Venloer Straße beim Weltempfänger-Hostel und es war einfach nur eine Wahnsinnsparty. Ne? Also wir haben da Musik aufgebaut, es gab Konfettikanonen, und es war einfach, also wenn man so das Thema Cheering so ein bisschen verfolgt, ich glaube, das gab es am Köln-Marathon noch nicht bisher. Das war einfach echt ein großartiges Ereignis. Und dass das jetzt im letzten Jahr nicht stattgefunden hat, das hat mir schon echt zugesetzt. Also das war eigentlich was, da haben wir das ganze Jahr drauf hingearbeitet. Und das war schon echt hart. Persönlich für mich jetzt, was die Lauf-Events angeht, fehlt oder war ich total enttäuscht, dass der Finloop letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Also
da war ich schon mal. Sehr ja, geiles also, Event.
Ja.
Ja. Also wer da schon mitgelaufen ist. In Venlo ein Halbmarathon, wenn ich richtig weiß. Ne?
Ja, genau. Ja, das ist ein Halbmarathon, noch ein Zehner. Also wer da noch nicht war, das ist wirklich ein absoluter Tipp, weil das, also diese Stimmung da, jeder, der in dieser Stadt wohnt, ist auf der Straße, stellt seine Bar nach draußen, macht Musik an und macht sich einen entspannten Tag. Das ist normalerweise immer so am ersten richtig warmen Wochenende im Jahr. Also zum Laufen ein absoluter Traum. Aber also das ist so für mich das Event, was mir am meisten fehlt dieses Jahr auch.
Ja. Ja, wir haben waren natürlich alle sehr, sehr traurig, dass wir das Jahr über kaum zusammenlaufen konnten. Es gab dann im Sommer mal so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, der Lockdown ist jetzt überstanden. Und da hatten wir uns, glaube ich, 3 oder 4 Mal vielleicht wieder zu gemeinsamen Läufen getroffen, was wir auch alle unglaublich gefeiert haben. Das war so schön, die anderen einfach mal wirklich wiederzusehen und nicht nur die Flybys nachher bei Strava zu checken und zu sagen, jo, ne, hätte ein High Five geben können. Was wir aber dann gemacht haben, so zumindest so als kleine Motivation oder so als kleines Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl ist, wir haben den Virtual Squad Tuesday eingeführt. Das ist quasi unser virtueller Dienstagslauf und haben das so ein bisschen gekoppelt an, also stimmt, der erste Teil war sogar, dass einer eine bestimmte Strecke vorgelaufen ist und die anderen hatten eben eine Woche Zeit, das nachzulaufen. Das war eigentlich ganz schön. Und dann nach dem, also zum zweiten richtigen Lockdown haben wir uns Challenges überlegt. Also als Beispiel, laufe möglichst eine lange Gerade oder laufe möglichst viele Kreise auf der Strecke oder laufe an möglichst vielen Ländern dabei, also beim China-Restaurant und beim, keine Ahnung, italienischen Weinladen und bei der Kuba-Bar und so. Das ist total nett. Das ist schon auch so eine kleine Motivation zumindest, um dann dienstags auch die Laufschuhe zu schnüren und zu sehen, wo sind die anderen gelaufen. Jetzt haben wir noch uns überlegt, dass es quasi so eine Art Streak-Runner-Belohnung gibt. Also wer jeden Dienstag dabei hat, ist so dann der King. klar, das ersetzt weder das gemeinsame Laufen noch ersetzt das irgendwelche geilen Events. Aber das ist so, wir versuchen halt so ein bisschen die Stimmung hochzuhalten.
Würdet ihr jetzt auch Trainingslager machen? Also in dem Sinn, dass ihr sagt, okay, wir fahren jetzt mit, keine Ahnung, XY-Leuten irgendwohin einen Frühjahrsmarathon zum Beispiel vorbereiten?
Also wir hatten das mal im Kopf tatsächlich, also einfach mal in die Eifel zu fahren, sich eben eine große Ferienwohnung zu mieten und das dann mal zu machen. Das ist damals dann nicht zustande gekommen. Aber generell auf jeden Fall, warum nicht? Also wir machen Reisen sowieso. Also nach Valencia sind wir mal in einer größeren Gruppe gefahren. Wir sind nach Tel Aviv, also da war ich selber nicht mit dabei, aber ist der Squad da gewesen. Und dann triffst du da andere Crews, kannst dich austauschen, kannst zusammen trainieren, dich vorbereiten. Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt habt ihr, ja.
Die Reisen, die wir bisher gemacht haben, war eigentlich eher so zum Marathon und zum Halbmarathon in anderen Städten, bei anderen Crews. Das war das, was Florian gerade erzählt hat, Cologne Calling. Das wird ja im Prinzip von der Crew oder von den Crews der Stadt ausgerichtet, wo eben der Marathon stattfindet. Und wenn man ganz ehrlich ist, also klar, wir würden schon sagen, dass wir eine ambitionierte Crew sind und auch zum Teil auch wirklich ordentlich trainieren und uns auch gut vorbereiten auf Wettkämpfe. An so einem Wochenende ist der Fokus aber nicht auf die Bestzeit ausgelegt. Da ist Community Building par excellence angesagt, also von Welcome Drinks über Carb Loading, Pasta Party, Shakeout Lauf. Man wird gehostet von den anderen. Es gibt eine fette Cheerzone-Party, dann gibt es nochmal eine Party danach. Also der Fokus ist definitiv auf gemeinsam Zeit verbringen, eine super Zeit haben, Spaß haben. Und klar, wenn dann eine Bestzeit noch fällt, also angeblich mit noch Restalkohol vom Vortag im Blut soll man super Zeiten laufen können. Ich habe es nicht probiert, aber...
Vielleicht soll ich das mal ausprobieren.
Genau, deine Chance.
Ja, Alkohol ist ja auf jeden Fall Energie, ne? Also,
genau.
Ja, mehr oder weniger, ja. Also es klingt auf jeden Fall nach einem kölschen Ansatz, ja. Also das so zu machen, obwohl das ist, glaube ich, weltweit verbreitet, dass es so gemacht wird. Wir stellen da immer ein Motto ganz nach oben. Was muss man kennenlernen, wenn man irgendwo hinfährt zu einer großen Veranstaltung? Richtig, die regionalen Schnäpse.
Ja.
Aha, okay.
Rakia erinnern es.
Rakia, ja. Oh ja.
Ja, solche Sachen eben, ne?
Absolut.
Ja, das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger und man hat schon den Eindruck, okay, ohne Alkohol halte ich es gar nicht mehr aus, aber alleine laufen geht ja auch mal eine Weile, klar. Und ihr habt jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, die uns natürlich aufmerksam gemacht hat, weil wir gerade darüber gesprochen hatten in der Folge mit unseren Frauen über Laufen mit Angst und wie man dem entgegenwirken kann. Und dann kam plötzlich eure Aktion um die Ecke nach einem nicht ganz geklärten Vorfall hier in Köln, nämlich Runbuddy zu suchen, also jemanden, der mit einem läuft. Ja, was war der Anlass, was steckt dahinter und wie weit seid ihr damit?
Also Running Buddy Köln, das ist ja der Hashtag, der offizielle, ist gerade noch in den Kinderschuhen. Wir hatten die Idee, dass wir es nutzen, dass wir eben eine Community sind, die viele andere Communities kennt und eine gewisse Reichweite haben, um im Prinzip mehr Sicherheit für alle, die sich unsicher fühlen, beim Laufen zu schaffen und die Menschen so ein bisschen miteinander zu verbinden. Es gab halt in Köln diese mutmaßliche Vergewaltigung, von der noch nicht ganz geklärt ist, was da jetzt tatsächlich vorgefallen ist oder nicht. Was aber auch überhaupt keine Rolle spielt, weil im Endeffekt passieren einfach Überfälle. Es muss ja nicht jetzt unbedingt das Schlimmste, eine Vergewaltigung sein. Aber es passieren einfach Situationen, die unangenehm sind. Und das halt nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer, die auch überfallen werden oder zusammengeschlagen werden oder abgezogen werden oder was auch immer. Und die Idee dahinter ist ein bisschen die Message zu verbreiten, Leute, seid aufmerksamer, passt mehr aufeinander auf, nehmt euch mehr wahr, seid mutiger, schreitet mehr füreinander, steht mehr füreinander ein, schreitet ein, wenn euch was komisch vorkommt, geht hin, fragt. Das ist so die Idee dahinter. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie wir das umsetzen können. Das ist nicht so leicht, weil wir würden halt gerne eine Plattform schaffen, wo sich jeder melden kann, der nicht alleine laufen möchte, weil er sich unsicher fühlt. Also jetzt kein Tinder für Läufer, das gibt es sicherlich auch, aber das soll es halt nicht sein. Also das ist nicht keine Partnervermittlung. Und eben, dass sich Leute auch melden können, die sagen, hey, also vornehmlich Männer, aber auch Frauen, es haben sich auch Frauen gemeldet, hey, ich biete mich an. Also wenn jemand Angst hat, weil er früh morgens läuft und irgendwie unsicher ist und im Dunkeln noch laufen muss, würde ich gerne mich zur Verfügung stellen zum Laufen. Und ich passe mich auch gerne an Pace und Distanz an, weil darum geht's halt überhaupt nicht. Nur ist es halt nicht so einfach, da zu gewährleisten, dass alle Personen, die sich anmelden oder die teilnehmen möchten, auch wirklich erstens die Personen sind, die sie sind und wirklich auch gute Absichten haben. Ja. Nur auf der anderen Seite können wir weder, noch wollen wir das auch, dass wir jetzt jeden nach einem Lebenslauf und einem Personalausweisbild fragen. Das ist auch, also wenn wir das hauptberuflich machen würden, wäre das vielleicht auch was man realisieren kann. Dann könnte man zum Beispiel eine App schreiben lassen. Aber so ist es, ja, für uns versuchen wir gerade noch so den besten Weg zu finden, wie sich diese Running Buddy Köln-Idee tatsächlich umsetzen lässt.
Aber Florian, du hast es ja gesagt, die initiale Suche hat irgendwann mal über Facebook stattgefunden. Das findet ja immer noch relativ oft statt, sowohl bei Läufern als auch bei Radfahrern, Triathleten etc. Ich lese das immer wieder hier in den Gruppen rund um Köln, dass Leute neu in die Stadt kommen oder vielleicht auch nur für eine Zeit in die Stadt kommen, keine Ahnung, für irgendwelche Projekte arbeiten, Au-pair oder was auch immer. Das finde ich ehrlich gesagt fast noch ein bisschen kritischer, ja, weil da begibst du dich ja vollkommen ins Unbekannte. Und auf der anderen Seite, wo sollst du sonst hingehen, ja? Was machst du, ja? Weil der Schritt zu einer Institution wie jetzt einem Verein ist halt groß, ja. Klar gibt's das halt auch von der ein oder anderen größeren Fitnesskette, aber auch da musst du dann wieder Mitglied werden, willst du dann vielleicht nicht für die Zeit, du in eine andere Stadt gehst und. Also so eine richtige Lösung ist eigentlich noch nicht da, ne?
Ja, es ist total schwierig da, also wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, was eine Möglichkeit sein kann. Ne? Also wir haben auch gebrainstormt dazu und gesagt, okay, wie kann man sich denn überhaupt schützen in so einer Situation? Und es gibt viele Sachen, also da gab es, Jasmina, du hattest das mal vorgeschlagen, also es gibt so Alarmsignale, die man mitnehmen kann oder Pfefferspray hat jemand in den Raum geschmissen oder sich anzumelden oder so. Aber es gibt so viele Sachen, die, also es gibt an jedem Punkt eigentlich was auch daran kritisch gesehen werden muss. Und wir glauben schon, oder ich glaube schon, dass Zusammenlauf mit anderen Leuten, die man im Idealfall natürlich kennt, dass das schon eine gewisse Sicherheit gibt. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt einen möglichen Täter da überwältigen müsste, sondern ich glaube, in allermeisten Fällen schreckt das schon ab, wenn man zu zweit unterwegs ist und einfach die Gefahr für den Täter besteht, dass einfach jemand die Polizei ruft oder dass jemand einfach jemand Zeuge wird. Ich weiß noch, wie das damals war, als ich das erste Mal mit dem Run Squad gelaufen bin. Da war es einfach eine größere Gruppe, die war auch bunt gemischt. Das waren sind dann Mädchen und Jungs gemischt miteinander. Und ich glaube, dass das schon eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man weiß, ich bin da nicht alleine. Das sind Leute, die mir auf den ersten Blick beim Treffpunkt jetzt nicht suspekt sind. Und dann ist es nach dem ersten Mal, wie man dann zusammen gelaufen ist, tatsächlich auch schon ganz, ganz entspannt.
Ja, das sind ja logischerweise so Anknüpfungspunkte. Als ich das erste Mal von eurer Initiative gelesen habe, habe ich das ehrlich gesagt in meiner Naivität so verstanden, dass ihr aus der Squad immer Leute zur Verfügung stellt, ja, und sagt, meldet euch bei uns, wir finden schon irgendwen, der laufen geht.
Das wäre natürlich cool, weil natürlich das vertrauenswürdige Leute sind, aber das wird wahrscheinlich zeitlich schwierig.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube... Ja,
das ist tatsächlich eine der Ideen. Also ich habe... muss ich zugeben, das war, also die Idee stammt aus dem Squad. Wir haben das jetzt erstmal quasi bei uns auch eingeführt, dass halt, weil natürlich bei uns, es waren jetzt hauptsächlich die Frauen, die verängstigt waren. Ich gehöre dazu. Ich bin seitdem nicht mehr alleine laufen gegangen. Weil, genau, also ich glaube, die größte Sicherheit bietet es einfach, dass jemand anderes mitkommt. Ich habe mir tatsächlich genau so einen Pieper bestellt, direkt bei Amazon, muss ich zugeben, wo ich das Unternehmen überhaupt nicht unterstützen möchte. Was wollte ich jetzt sagen?
Dass du seitdem nicht mehr alleine gelaufen bist.
Wir haben erst mal einen Spot eingeführt, dass wir eine Tabelle erstellt haben, wo du eintragen kannst, wann du laufen möchtest, wie schnell und wie viel du ungefähr laufen möchtest. Und da kann sich dann eben jemand hinten mit eintragen und dann hast du im Prinzip einen Running Buddy gefunden. Ich habe dann über meinen eigenen Instagram-Account probeweise dieses Running Buddy Köln mal announced und auch den Leuten gesagt, es war jetzt hauptsächlich dann Mädels, wenn ihr euch irgendwie unsicher fühlt und nicht alleine laufen wollt, gebt mir Bescheid, ich komme mit. Und die Rückmeldung war enorm. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass so viele schreiben, super coole Aktion, ich laufe mal dann und dann, ich laufe mal da und da. Und aber auch sowohl Männer als auch Frauen mir geschrieben haben, ich habe zum Beispiel keine Angst, ich wohne in, was weiß ich, Schelsig und ich würde mich anbieten, wenn du jemanden kennst, der hier auch laufen möchte, nicht allein laufen will, ich laufe die und die Pace am besten ist für mich immer morgens. Also eigentlich wäre, ich habe tatsächlich sogar mein erstes Pärchen vermittelt heute.
Doch Tinder oder was? Doch Tinder oder was?
Nein, zwei Mädels, die einfach nur im gleichen Fädel leben und miteinander laufen. Das ist natürlich total schön und das ist ideal. Das lässt sich halt nur, also ich in meinem kleinen Account kann das natürlich realisieren, im Großen wird es halt schwer. Aber die Idee, die ich so ein bisschen auch habe und wäre halt schon, dass sich die Kölner Crews beispielsweise zusammentun und sagen, wir kennen unsere Mitglieder, ne? Wir legen für unsere Mitglieder die Hand ins Feuer, wir machen so eine große gemeinsame Gruppe und dieser Pott an Menschen kann angeschrieben werden, diese Gruppe kann angeschrieben werden und daraus wird sich sicherlich jemand finden. Und das müsste im Prinzip so ein bisschen verwaltet werden von einer Handvoll Leute oder von halt von der jeweiligen Crew von einer Handvoll Leute. Das wäre so eine Idee, die man zum Beispiel machen könnte und die, glaube ich, auch realisierbar wäre.
Ja, Florian nickt. Wir Männer sind ja vermeintlich immer die keine Angst haben sollten. Ich habe das ja schon gesagt. Ich bin jemand, der so im Dunkeln, alleine im Wald, ich wohne halt in der Nähe vom Königsforst, muss einmal über die Straße rüber, bin in den Königsforst. Da läuft mir schon die Gänsehaut den Rücken runter. Also jetzt schon im Gedanken daran. Das habe ich bei unserer entsprechenden Folge. War es die 39, Philipp?
39. Folge, ja.
Wer das gerne nochmal nachhören möchte, habe ich das schon mal gesagt. Ich habe da so einen Antrieb, ja. Das ist aber ein Adrenalinstoßantrieb. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, juhu, ich gehe mal in den dunklen Wald oder so, ja, sondern ich fühle mich da verfolgt von Geräuschen. Ja, also ich bin 1,95 Meter groß und wiege 90 Kilo und bin einigermaßen trainiert. Ich bin, sagen wir mal, jetzt nicht das gemalte Opfer. Aber das ist ja nicht der Punkt, ja, weil Jasmina, du hast das auch gesagt, das ist ja etwas, was im Kopf stattfindet, ja. Wenn du sagst, ich bin, seit ich etwas gelesen habe in der Zeitung, ja, das so abschreckend klang, dass man selbst meint, man könnte davon betroffen sein, dann ist es ja im Kopf drin. Ja. Das heißt, die Angst setzt sich ja da genau fest, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doch nichts für mich. Ja. Also da laufe ich dann eben nicht morgens um 6, keine Ahnung, alleine irgendwo im Wald rum. Ja. Wobei die Statistik spricht natürlich auch dagegen, aber das ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern es ist eben dieses Gefühl, was einen verfolgt. Ja. Ich bin übrigens nicht ganz sicher mit dem Pieper, ob der dich wirklich sicherer macht, was das angeht. Ja, ihr habt ja sicher auch schon hin und her diskutiert. Wir haben halt auch über diese abschreckende Geschichte, Pfefferspray und so weiter. Das ist immer so lange gut, solange du das selber in der Hand hast. Ja, aber solange das derjenige andere in der Hand hat, der ein vermeintlicher attackierender Mensch, dann ist es halt nicht mehr cool. Ja.
Wobei der Pieper jetzt ja wahrscheinlich nicht groß gegen dich verwendet werden kann, sage ich jetzt mal.
Oder? Ja, aber du selber bist dann natürlich vorher auch betroffen. Du bist zum Beispiel am nächsten dran.
Ja. Der Pieper funktioniert tatsächlich so, dass du einen Stift drin, den ziehst du raus und dann hört er nicht mehr auf zu piepen. Und das Ding ist wahnsinnig laut. Es wird, glaube ich, auch lauter und lauter und lauter, sodass du halt auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommst. Und was Florian vorhin sagte, der Täter will ja, das Schlimmste wäre ja für ihn irgendwie entdeckt zu werden. Und
das
gucken die dann oft gar nicht ein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das Ralf. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen der tatsächlichen Sicherheit, die du erhöhen kannst und willst und musst, und der gefühlten Sicherheit. Und so ein Pieper könnte, ich weiß es nicht, ob er die tatsächliche Sicherheit erhöht, aber er erhöht zumindest das Gefühl, ich kann wieder draußen laufen gehen und muss mich jetzt nicht zu Hause einsperren. Florian und ich haben das vorhin auch nochmal besprochen, diese Idee, man meldet sich ab, dass man jetzt laufen geht und meldet sich dann wieder an, wenn man wiederkommt und sagt, du, ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs. So, und Florian sagte vorhin zu Recht, das hilft dir in dem Moment, wenn du im Wald überfallen wirst, ja auch nicht. Es sei denn, du wirst entführt und kommst 3 Tage nicht zurück. Aber es gibt mir zumindest das Gefühl, es passt jemand so ein bisschen mit auf mich auf. Und das ist genau die Idee dahinter oder hinter den Running Buddy Köln. Wenn wir mehr Awareness schaffen und es schaffen, dass alle ein bisschen mehr aufeinander achten, habe ich mehr das Gefühl, wenn ich alleine unterwegs im Wald bin, sind da andere, die passen ein bisschen mit auf mich auf?
Ja, es geht ja, das haben wir in der Folge auch schon angerissen, zumindest das Thema. Es geht ja nicht immer um das Schlimmste, ja, also dass man jetzt körperlich angegriffen wird, sondern es kann einem ja auch was passieren, ja, dass man ohnmächtig wird, schwindelig wird, dass man irgendwo reintritt, nicht mehr laufen kann oder liegen bleiben muss, wie auch immer. Ja, da ist ja eine ähnliche Problematik. Wenn ich alleine bin und bin irgendwo im Königsforst oder irgendwo sonst im Wald, dann muss ich jetzt Glück haben, dass jemand in der nächsten halben Stunde vorbeikommt. Ja, wenn ich weit genug gelaufen bin, kommt da keiner vorbei. Ja, und genau da sind ja die Punkte. Ich bin auch relativ sicher, dass ich da keinen Empfang habe, ja, was mein Handy angeht. Was ich relativ häufig mache, wenn ich Radfahren gehe, dann mache ich WhatsApp Live-Verfolgung des Standortes an. Was sehr, sehr gut funktioniert, solange du irgendwo einen Empfang hast, ist das wirklich toll. Ja, war leider auch eine doofe Geschichte, weil wir in einem Camp mal einen sehr, sehr schweren Unfall hatten. Und dann haben wir danach gesagt, Mensch, wenn Leute alleine fahren, und ich fahre sehr, sehr viel alleine, ist aber ja nicht untypisch, dass viele Leute alleine unterwegs sind, dann wenigstens das Ding anmachen, damit man weiß, wo ist der überhaupt lang gefahren. Ja, weil vielleicht ist irgendwo Wind oder keine Ahnung, man hat Bock, dann nochmal eben in die oder die andere Richtung zu fahren und ist dann ganz woanders, als Menschen, die zu Hause sind, überhaupt ahnen, dass man da sein könnte. Das sind so Hilfsmittel. Ich finde es aber trotzdem tausendmal sympathischer, dass man sagt, dann laufen wir halt zu zweit. Das klingt einfach irgendwie besser, ne?
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Also du hattest ja gerade auch nochmal angesprochen. Also ich glaube, viele von uns sind schon mal irgendwie nochmal irgendwie falsch abgebogen oder so und dann einfach nochmal länger unterwegs gewesen. Auf einmal ist es dunkel und du bist mitten im Wald. Das Gefühl kenne ich auch und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da nicht ganz safe fühlt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass dieses Risiko, dass sowas passiert, immer besteht, ne? Nicht nur in Köln, nicht nur am Becksteiner. Und auch nicht nur offensichtlich im Dunkeln, sondern auch im Hellen und auch nicht erst seit diesem Vorfall. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das einfach ein Risiko ist, das bestand vorher schon, besteht jetzt. Insofern kann man auch nicht sagen, okay, jetzt, also natürlich kann man ja sagen, jetzt bin ich vorsichtiger, aber das Risiko bestand schon vorher, ob es eine Verletzung ist oder ein Übergriff. Und ich glaube, man muss dann eben gucken, wie kann man sich dagegen am besten schützen und zusammenlaufen, genau wie du sagst. Das macht am meisten Spaß, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und ist eben ja auch auf jeden Fall auch eine sichere Alternative.
Ob es jetzt so ein Spaß ist, mit Philipp zu laufen, ist wieder eine andere Frage, ja, weil da müssen wir schon all out gehen, logischerweise, um irgendeine Chance haben, wenn er locker joggt, ja.
Wir können auch, also auch wir können ja gemütlich.
Wir können langsam.
Ja, klar, klar.
Das geht schon, ne?
Wenn es sein muss.
Gut, ihr Lieben, wir laufen ja jetzt wieder in diese komischen Situationen Lockdown-Wenn hinein. Ja, was habt ihr vor in den nächsten Wochen? Wie ist die Perspektive in der Squad? Weil was mit Sport jetzt, wenn man im organisierten Bereich passiert, das steht ja in den Sternen und weiß noch kein Mensch, ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir machen ganz normal erstmal natürlich unsere Virtual Spot Tuesday Sache weiter. Wir gehen auf gar keinen Fall irgendwie das Risiko ein, jetzt frühzeitig wieder als Gruppe zu laufen, nur weil wir jetzt Lust haben. Wir haben jetzt so lange durchgehalten. Also alle, nicht nur wir als Laufgruppe, sondern die Gesellschaft, zumindest die meisten. Deswegen werden wir uns daran halten, was gesetzlich vorgegeben wird, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und bis dahin laufen wir, also wir laufen ja tatsächlich viele von uns zu zweit. Das ist ja durchaus möglich. Oder auch zwei Haushalte, also wir haben halt ein paar Pärchen, dass halt eine Person mit diesem Pärchen mitläuft. Ansonsten ab und zu mal tatsächlich Zoom-Calls zum Updaten oder ich habe persönlich ein bisschen Angst, wir werden im März 6. Ja, wir konnten den 5. Geburtstag schon nicht feiern. Wir hatten extra was gemietet, haben uns wahnsinnig gefreut. Ich fürchte so ein bisschen, dass der 6. Geburtstag auch nichts wird. Und wir müssen dann einfach so viel wie möglich und so gut es geht alles nachfeiern. Ja,
ja, das wird ein ziemlich anstrengender Sommer. Herbst. Ne?
Das ist ein Party-Marathon, würde ich sagen. Ja.
Ja, was mit dem Köln-Marathon ist, ist ja logischerweise auch noch nicht klar. Da ist jetzt noch kein Druck drauf, dass man das entscheidet, aber spätestens im April, Mai muss auch da sicher eine Entscheidung getroffen werden, das ist ja klar. Wie viele Leute sind im Bereich, dass sie einen Eliteplatz irgendwo bekommen könnten von euch?
Also wir haben den Philippe Gehlen, ja, der ist Stadtmeister, Köln-Marathon. Auch einer, der coacht und auch ein paar von uns aus dem Squad coacht. Och, der Robin Siegert, der ist bei seinem ersten Ultramarathon einfach mal, ich glaube, Fünfter geworden. Das ist schon, glaube ich, mehr als beachtlich.
Ultra ist generell schon verrückt.
Ja. Warte, es waren 100 Kilometer durch die Wüste. Oh, also das ist so next level.
Unvorstellbar.
Ja. Wir haben auch einen Allen, der auch Trail-Marathon oder Trail-Ultra sogar läuft und da auch ganz beachtliche Zeiten läuft, finde ich. Da sind schon ein paar bei.
Ja, ich sehe schon. Da sind zumindest die Optionen, dass man in Elitefelder auch reinkommen könnte. Ich fürchte, dass es sonst wirklich noch schwierig wird mit größeren Veranstaltungen.
Massen-Events so ganz normal stattfinden, bin ich auch im Herbst aktuell echt, also ich wäre gerne optimistisch, aber ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen, dass da plötzlich 10, 20 oder wenn wir Berlin nehmen, 40, 45.000 Leute an der Startlinie wie früher stehen. Ich glaube nicht, dass wir da impftechnisch und generell von der Situation schon so weit sind, aber ja, man kann ja mal zumindest noch das Beste hoffen, jetzt zumindest die nächsten Monate. Aber ich denke auch, dass da für die Herbstentscheidungen wahrscheinlich, wie du sagtest, Ralf, Mai, muss man wahrscheinlich schon langsam mal überlegen, macht das Sinn, jetzt so viel Energie und Zeit und Aufwand in die Planung dann reinzustecken oder halt nicht, ja.
Ist ja für die Teilnehmer auch immer schwierig, ne? Also ich letztes Jahr habe ich mich schon beim Fanlob angemeldet, dann nochmal das neue Ticket für dieses Jahr. Ich weiß nicht, inwiefern die Teilnehmer dann auch gewillt sind, dann nochmal auf Risiko so ein Ticket zu holen. Ne? Ja. So sehr ich nachvollziehen kann, dass die Veranstalter natürlich auch nicht auf ihrem Geld sitzen bleiben können. Ich wäre jetzt auch erstmal vorsichtig beim Buchen.
Ja, das ist ja jetzt die Folge, ne? Man hat jetzt einmal so eine Verschiebung mitgemacht, ja. Viele haben ja dann auch die Anmeldungen weiterlaufen lassen, dass man jetzt in diesem Jahr startberechtigt wäre. Ja, Frühjahrsmarathons sind im Prinzip ja schon alle weg. Größere Laufveranstaltungen, fast alles weg. Ja, also nicht ganz einfache Situation. Ne? Was bleibt uns? Rausgehen, laufen. Ne? Das geht immer. Ja,
wenn, da haben wir zumindest noch mit einer der dankbarsten Sportarten
absolut, für diese Zeit absolut, aktuell. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch für eure Aktion eine praktikable Lösung. Ja, ich bin bei den Tricolones. Das ist auch eine sehr aktive Community, was halt so Gemeinschaft und sowas angeht. Auch natürlich alles total reduziert, ja, weil sonst diese Gemeinschaftserlebnisse natürlich das Salz in der Suppe sind. Ja, Fanlob ist normalerweise ein großer Bus von uns, der dahin geht und läuft. Ja, Luxemburg mit 40 Leuten am Start und so weiter und so weiter. Also das sind halt alles so Punkte, die dann wegfallen. Ich wünsche euch für eure Idee eine praktikable Lösung und eine große Community. Ja, ich hoffe, dass das hier bei uns ein bisschen dazu beigetragen hat und auch Nachahmer findet, nämlich in anderen Städten, Regionen, denn das ist ja kein Problem, dass du in einer Stadt.
Tatsächlich, deswegen haben wir auch den Hashtag Running by die Köln gewählt, weil man da ganz easy eine andere Stadt hinten ergänzen könnte. Also das wäre natürlich total. Und das war auch die Idee, die wir hatten, dass wir eben dieses Netzwerk, dieses Bridge the Gap-Netzwerk, was eben quasi das Dach über den ganzen Running-Fuß ist, nutzen, um das zu verbreiten. Weil, wie Florian vorhin sagte, das passiert nicht nur am Becksteiner Weiher oder nachts, sondern überall auf der Welt. Und Deutschland ist sogar noch eins der wahrscheinlich am deutlichsten sichersten Länder. Genau, das ist auf jeden Fall die Idee dahinter, dass wir das vielleicht ausweiten können. Und an dieser Stelle, falls jemand draußen eine Idee hat oder auch vielleicht technisch sehr versiert ist oder sich darüber auch schon einen Gedanken gemacht hat, sehr gerne schreibt entweder dem Runsquad oder mir oder Florian eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht oder was auch immer. Wir freuen uns selber Input. Wir würden uns auch sehr freuen, dann vielleicht einen Zoom-Call zu organisieren, um uns dann auch mal persönlich und live mit den Leuten auszutauschen. Und diejenigen aus Köln, die gerade sich wirklich unsicher fühlen und sich nicht trauen, alleine zu laufen, können uns natürlich wirklich auch sehr gerne schreiben und wir versuchen dann irgendwie zu helfen.
Wir werden euch natürlich, beziehungsweise den Run Squad Cologne Instagram-Account können wir mal zumindest auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also falls jemand über den Weg euch kontaktieren möchte, ist das natürlich überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, habt ihr sonst eine Website oder ist es euch lieber, wenn wir Instagram verlinken?
Ich glaube, Instagram ist das Einfachste.
Ja, auch mit der Kontaktaufnahme dann wahrscheinlich, genau. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Cool, dass ihr das so wirklich, ich muss mal sagen, sehr, sehr spontan einrichten konntet. Ich fand das auch spannend und finde das eine gute Sache auf jeden Fall. Wer weiß, who knows, wer bei uns zuhört, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht gibt es irgendjemand, der sagt, hey, ich finde es cool, eine App zu machen und habe gerade ein bisschen Zeit, dann feel free to engage.
Absolut. Mit wem gehst du laufen am Wochenende, Philipp? Oder sind deine Buddies Physios und Ärzte weiterhin?
Die sind froh, wenn sie mich mal nicht sehen, deswegen wahrscheinlich alleine. Aber Jan hat schon gesagt, wir treffen uns Samstagnachmittag in der Praxis, er kommt extra rein, also darf ich jetzt nicht sagen, also der ist schon, er ist sehr engagiert und das weiß ich natürlich sehr zu schätzen, deswegen habe ich heute auch eine Kiste Erdinger mitgebracht, natürlich alkoholfrei fürs Team, damit die zumindest zwischen den ganzen Physio-Sessions sich mal ein bisschen refreshen können.
Gut, dann sagen wir tausend Dank, Florian und Jasmina. Und euch zu Hause bleibt dran. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. An diesem Wochenende verfolgen wir natürlich auch den Bob, unseren Freund aus Luxemburg, bei den Hallen-Europameisterschaften, die heute am Donnerstag losgehen und das ganze Wochenende übergehen. Meine Aufzeichnungszeit sagt mir, Philipp, dass du deinen Arzttermin noch schaffen kannst. Ne? Also hopp, hopp, ohne Hast. Ne? Nicht, dass du dir beim Hinrennen jetzt wieder was ziehst.
Keine Sorge, ich fahre hin, so wie es die richtigen Sportler natürlich immer
machen. Sehr gut. Bis reinfahren in die Praxis. Ne?
Genau, bis direkt an den Schalter.
Vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank von uns.
Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao.